It's recording.
Aufnahme läuft.
Aufnahme läuft.
Hi und herzlich willkommen zu der zweiten Folge des Feldraum-Podcasts, heute am 20.05. Mit dabei, wie schon letztes Mal, hi, ich bin Max.
Und ich bin Leon.
Und wie auch schon beim letzten Mal sitzen wir hier wieder im Hinterhof der Ackerstraße oder des Uni-Standorts der Ackerstraße. Mit dem Unterschied zum letzten Mal, dass wir nicht mehr nur an irgendwelchen Tischen sitzen, sondern diesmal in dem ersten gebauten Prototypen von unserem kleinen Podcast-Studio, unserer eigenen kleinen Feldforschungsstation. Und haben ein bisschen Zeitdruck, weil es sollen heute Abend noch Tornados kommen. Und das Regenradar ist nicht so ganz verlässlich, dementsprechend let's go.
Heute wird es aber natürlich trotzdem, anders als letztes Mal, vielleicht ein bisschen nerdiger und ein bisschen konstruktiver, weil wir gehen jetzt richtig rein in das Projekt.
Genau, vielleicht nochmal kurzer Recap, beziehungsweise kleines Update, was ist seit dem letzten Mal passiert, wo steht das irgendwie auch, also vor allem diese Meta-Themenfrage soll ja für uns auch, oder eigentlich wollten wir das ganz gerne auch so weitermachen, dass wir immer am Anfang der Folge einmal nochmal so ein bisschen die Kurzzusammenfassung oder eine ganz kurze, prägnante Fassung versuchen, dessen irgendwie zu transportieren, was das Thema oder die Fragestellung aktuell ist, an dem wir arbeiten. Und einfach auch, um sozusagen mit Folge zu Folge nachvollziehen zu können, wie und ob sich das Thema geschärft hat und oder in welche Richtung es sich weiterentwickelt hat. Und genau. Und aktuell würden wir das so beschreiben oder definieren. Feldraum ist eine temporäre Forschungsstation, platziert in einem spezifischen Kontext. Für eine transdisziplinäre Gruppe an Forscherinnen aus verschiedenen Berliner Hochschulen, die an diesem Kontext oder in diesem Kontext zu einem bestimmten Thema und eben an diesem bestimmten Ort arbeiten. Je nach Projekt und Nutzung können die Elemente des Bausystems in unterschiedlichen Größen und Konfigurationen aufgebaut werden, um eben standortspezifisch den passenden Raum zu generieren. Dabei ist so ein bisschen die Absicht, eine flexiblere und angenehmere Alternative zu verbreiteten Ansätzen wie zum Beispiel Baucontainern, Modulbauweisen, egal ob materialunabhängig oder eben zum Beispiel auch einfach Zelten anzubieten. Und genau, was jetzt vielleicht noch ein bisschen an die Person, die diese Dokumentationspodcasts eben auch hören, wird uns auch interessieren, ob es sozusagen verständlicher wird mit der Zeit, beziehungsweise ob es klarer wird oder was man eben noch nicht versteht oder wo so Punkte sind. Also gerne Feedback von den HörerInnen dieses Podcasts dazu, wie sich irgendwie diese Themendefinition weiterentwickelt.
Ja, apropos Feedback. Ich habe irgendwie einiges an Feedback bekommen für die erste Folge. Die Leute wünschen sich Jingles. Die Leute wünschen sich GuestInnen und vielleicht auch irgendwie, dass wir so ein bisschen auch an verschiedenen Orten aufnehmen können. Das sind natürlich auch alles Sachen, die wir so ein bisschen vorhaben. Und es gab tatsächlich auch Feedback so ein bisschen zu dieser Erzählung von der Antarktis-Forschungsstation an sich. Letztes Mal hatte ich ja von dieser Neumeier-Station erzählt und habe dann von Sina noch ein Bild bekommen, von einer Forschungsstation, die tatsächlich so ein bisschen mehr fast in so eine Archigram-Walking-City-Struktur irgendwie so reingeht, also so kleine Elemente, die so hintereinander weglaufen, mehr so eine Architektur-Forschungsstation. Das hat mich irgendwie voll gefreut, da ging der Diskurs so weiter. Genau, und es gab, glaube ich, einige Ideen, was noch so geht mit dem Format, und wir sind dran und wir entwickeln das kontinuierlich weiter über die nächsten Monate.
Genau, wir hatten uns so ein bisschen überlegt, die Folge in ein bisschen oder in drei Blöcke aufzuteilen. Irgendwie am Anfang nochmal ganz kurz auch nochmal zu der Arbeitsweise was zu erzählen, beziehungsweise irgendwie diese ganze Idee, wo wir gerade drin stecken oder in welche Phase wir gerade eingetaucht sind. Und dann aufbauen darauf nochmal spezifischer zu, wie Leon schon gerade angekündigt hat. Das wird natürlich jetzt ein bisschen konstruktiver, weil wir jetzt sozusagen wer sich vielleicht erinnert, in diesen Blöcken arbeiten und jetzt in Block 1b sind, Aufgabe erfüllen, und das ist eben sozusagen die Näherung von der anderen Seite, während auf der einen Seite diese diese thematische und programmatische Frage eben steht, kommt ja von der anderen oder von außen ja eigentlich irgendwie diese andere Schiene, auf der wir fahren, ist diese konstruktive Ebene. Mit der haben wir diese Woche angefangen und dementsprechend ist jetzt erstmal zu Anfang die Idee, dann soll nochmal ein bisschen mehr auf sozusagen Material und Gedanken zum Material eingegangen werden, die wir jetzt die letzten zwei Wochen bearbeitet haben. Und zu dem Prinzip des Bauhofs, so wurde es jetzt mal getauft, nämlich auch der Arbeitsweise, wie wir sozusagen jetzt direkt in so ein konstruktives Ausprobieren gestartet sind. Genau, wie gerade schon eben kurz erwähnt, wir sind jetzt in diesen zweiten Block gestartet, das erste Mal in das Aufgabe erfüllen Thema, in diese wirklich auch dieser konstruktive Deep Dive, beziehungsweise die konstruktiven Überlegungen, erschließende Aufgabe von der anderen Richtung, eben diesem zweiten wesentlichen Fokuspunkt, nämlich diesem für uns jetzt gerade noch oder erstmal modulares Bausystem aus Elementen, für uns auf jeden Fall erstmal noch gerade mit dem Material Holz. Und sind da auch direkt in 1:1 Modus eigentlich gestartet. Ein bisschen installativer 1:1 Modus oder in den Maßstab, um uns direkt mit der Konstruktion erstmal so ganz grundlegend auseinanderzusetzen. Die Idee ist, dass wir uns auch jetzt von Anfang an schon eine kleine, sehr mobile Forschungsstation eben konstruieren, die so mobil und transportabel ist, dass wir die auch an die verschiedenen Standorte eben mitnehmen können. Ich glaube, das haben wir letzte Folge schon mal angesprochen. Und damit sind wir eben erst gestartet. In der sitzen wir übrigens auch gerade aktuell. Das ist so ein Dachlatten-Spanngurt-Schraubzwingen-Gerüst, komplett reversibel. Und ist jetzt zum kleinen mobilen Tonstudio oder Podcaststudio umfunktioniert worden. Genau, und für uns war jetzt irgendwie so ein bisschen wichtig, mit dieser kleinen eigenen Feldforschungsstation zu starten, die auf der einen Seite natürlich irgendwie räumlich auch dieses räumliche Konfiguration austestet und auch irgendwie so Arbeitszusammenarbeitssituationen, aber eben auch gleichzeitig diese konstruktive Ebene eben aufmacht.
Genau, und die Idee ist ja eigentlich auch so ein bisschen halt relativ schnell in so einen Hands-on-Modus zu kommen in diesem ersten Block. Das war ja auch so ein bisschen die Idee eigentlich hinter dieser Blockstruktur am Anfang, so relativ hart zwischen diesen beiden Modi hin und her zu schalten, also zwischen dieser Idee, zwischen diesem Thema der Idee und vielleicht dem Thema mehr dieses Bausystems und der Konstruktion, wo wir jetzt gerade sind. Wir haben auch gemerkt, dass das hat natürlich auch Reibung. Also gerade wir sind jetzt im allerersten Block und wir müssen uns da so ein bisschen reinfinden, wie man halt auch in dieser Arbeitsweise so gut klarkommt. Teilweise haben sich da die Themen dann doch noch ein bisschen vermischt. Wir haben vielleicht irgendwie diesen Switch noch nicht so hart gemacht, wie wir es uns vorgenommen hatten, aber vielleicht ist das auch genau richtig. Ich glaube, da sind wir noch so ein bisschen dabei, auch rauszufinden, wie sehr, ich weiß nicht, ob du das auch so sehen wirst, aber wie sehr eigentlich diese Blockstruktur wirklich so durchgezogen werden muss, dieses regelmäßige Switching.
Ja, beziehungsweise es hat sich zumindest gezeigt, dass es natürlich diese zwei Wochen recht kurz sind, vor allem jetzt aktuell noch mit irgendwie 3 Tage die Woche arbeiten oder an dem Projekt arbeiten. Und dass man, wenn man in diesen 2 Wochen und dann nach diesen 2 Wochen wirklich auch diesen Hardcut im Thema machen möchte, dass man dann halt irgendwie sehr gut mitdokumentieren muss und sehr klar auch sich selber eigentlich auch vorgibt, was sozusagen der parallele Output zu den ganzen Gesprächen, Überlegungen und irgendwie auch Aktionen ist.
Genau, was wir halt auf jeden Fall schon gemerkt haben, diese Forschungsstation hier, die kleine im Hof, erweckt ziemlich viel Aufsehen, könnte man sagen. Die Situation ist ja so ein bisschen so, dass wir jetzt wir sitzen in dem gleichen Hof wie letztes Mal. Es sind irgendwie 31 Latten inzwischen noch für die Nerds, Querschnitt 55 mal 35. Wir haben blaue Spanngurte, wir haben lila Schluffs.
Schluffen, oder? Schluffen. So Hebeschluffen.
Hebeschluffen, genau.
Also, oder, ja, Hebegurt, glaube ich, offiziell, aber ist bestimmt auch so ein regionales Ding, so wie Tuppe und Kufte oder sowas.
genau, und wir haben irgendwie noch so ein paar kleinere Zurgurte, mit denen man dann irgendwie so Sachen verbinden kann. Und die ganze Konstruktion wird irgendwie durch Schraubzwingen gehalten in den Knotenpunkten. Und es geht eigentlich so ein bisschen darum, eine Länge von Latte zu haben, 2,50 Meter Länge und davon halt viele. Und dann eigentlich auch diese Gurte zu haben, alle die gleichen, alle die gleiche Farbe, alle die gleiche Länge. Und dann noch die andere Art von Gurten. Und jetzt haben wir hier noch so ein paar Platten. Also genau vor uns ist jetzt gerade so ein Tisch. Ich wackel mal so ein bisschen dran. Der schwingt irgendwie auch so hin und her. Hängt halt in diesen Schluffen so drin. Und da stehen unsere Rechner drauf, in die wir gerade reinschauen. Und genau, viele Leute waren heute schon hier, haben uns besucht, fanden interessant, was wir machen. Und man hat natürlich auch gemerkt, wenn man so eine Field-Office-Station aufbaut, man erweckt irgendwie Aufsehen. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Und das fällt auch ein Thema, was man jetzt im Sinne von, wenn wir unser eigenes Office hier schaffen wollen, auch weiter diskutieren muss.
Ja, beziehungsweise Aufsehen.
Duschvorhang vielleicht.
Ja, irgendwie braucht es eine Jalousie, die oder so ein On-Air-Zeichner. Ich weiß es noch nicht. Aber ja, voll. Also es ist halt sozusagen zum einen in dem Hof, zum anderen irgendwie jetzt auch mit dieser Struktur, dass es irgendwie sehr schnell eher zum irgendwie hier vor dem Fenster aus der Ackerstraße raus kommt der Strom. Natürlich kommt von aus dem Fenster, kommt dann immer irgendwie jemand vorbei und will Hallo sagen. Auf der anderen Seite kommt auch jemand und so richtig zum produktiven Arbeiten. Es ist so eine Mischung zwischen produktivem Arbeiten und eigentlich gleichzeitig Meeting Point von allen anderen. Also vielleicht muss man auch nochmal für konzentriertes Arbeiten tatsächlich den Standort einfach wechseln mit dem Ding.
Vielleicht muss man aber auch sagen, so war Uni halt auch ein bisschen vor der Pandemie. Also teilweise war ich auch mehr in der Uni zum Pause machen als zum Arbeiten, weil das irgendwie, es ist ja auch am Ende ein sozialer Ort. Und ich meine, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen, was wir mit diesem Ding so rausfinden möchten. Also zum einen dieses Forschen und Arbeiten in einem bestimmten Kontext, zu einem bestimmten Thema, aber natürlich ist das auch immer ein Ort, wo Leute dann sein werden und wo Leute rumhängen werden und wo irgendwie auch ein sozialer Ort entsteht. Und das ist auch ein Thema, was wir in der Arbeit irgendwie rausfinden. Uns geht es ja irgendwie auch ganz stark darum, jetzt mal möglichst schnell irgendwie auch in die echte Welt gehen zu können, also auch in den Berliner Kontext gehen zu können, über den wir letzte Folge ja auch ein bisschen gesprochen haben und eben auch mit dieser Forschungsstation, die wir jetzt hier gebaut haben, dieses Dachlattenkonstrukt, so ein bisschen losfahren zu können, vielleicht mit den Fahrrädern zum See.
Genau, verschiedenste Standorte oder aus so ganz, ja, jetzt vielleicht ein bisschen uneinfallsreich, aber aufs Tempel verfällt oder wer weiß, oder auf die nächste Brache, die man irgendwie entdeckt. Ne?
Genau, und eigentlich ist es ja auch die Idee, so ein bisschen dieses Ding jetzt in verschiedenen Adaptionen aufzubauen. Wir sprechen später auch nochmal ein bisschen genauer über die Konstruktion und so die Idee dahinter. Aber dieses Teil halt in verschiedenen Adaptionen auch aufbauen zu können, damit auch schon so ein bisschen so Mikroräume ausprobieren zu können. Im Moment bewegen wir uns da auf so maximalen 2x2 Meter Fläche, die wir jetzt hier so nutzen können. Aber natürlich kann die von außen genutzt werden, von innen, von oben, von unten. Da ist einiges denkbar. Und genau, eigentlich dieses Office jetzt in seiner Nicht-Dauerhaftigkeit Tag für Tag, vielleicht auch Woche für Woche umbauen zu können und später dann aber auch eine Konfiguration oder mehrere Konfigurationen finden zu können, die wir gut finden und die wir dann auch markieren oder festhalten, zeichnerisch, konstruktiv und einfach das alles optimieren.
Genau. Das ist jetzt, also dieses Rumfahren zum Beispiel, das ist eben dieser eine Punkt, der mit dieser Struktur ausprobiert werden soll. Der zweite ist natürlich irgendwie also auch das Reindenken in das Material. Also Ziel ist es ja, dieser ganzen Arbeit am Ende dann ja auch ein Holzbausystem mit verschiedenen Elementen zu haben und dementsprechend auch so in dieses Thema konstruktiver Holzbau so ganz low-tech, also wirklich ganz low-tech irgendwie einzusteigen und jetzt mal, und aber auch eben diese Schnelligkeit einfach mal also in diesen Hof zu gehen und einfach probieren zu können und zusammen zu zwingen und zu gucken, okay, gut, hält das nicht, ist das ausgesteift, ist das nicht ausgesteift. Genau. Und dementsprechend war also der erste Einstiegspunkt dafür, eigentlich, also zu diesem Einstieg Holz natürlich auch irgendwie nochmal so ein ganz grundlegender Ansatz, woher kommt das Holz eigentlich her? Genau, also das ist auch ein Thema dabei.
Genau, für mich ist, glaube ich, Holz auch eine Sache, ich kenne das irgendwie eher so von der verarbeiteten Seite, könnte man sagen. Also ja, ich würde mal sagen, meine Geschichte mit Holz ist so ein bisschen so, man geht zu Holz Possling und kauft sich da eine Latte oder lässt sich im Zuschnitt ein Multiplex oder eine Tischlerplatte oder irgendwas anderes zuschneiden, MDF, was ja alles irgendwie am Ende schon verarbeitete Produkte sind und fängt dann damit halt an, seine Möbel irgendwie weiterzubauen, vielleicht die Platten noch ein bisschen mit der Oberfräse bearbeiten, irgendwie Nuten reinmachen, Löcher bohren, ein bisschen fräsen, dann schleifen, lackieren. Das ist so ein bisschen, glaube ich, was ich so kenne von der Holzverarbeitungsseite. Und eigentlich so eine richtige Verbindung zu dem Holz in seiner ursprünglichen Form oder wie es auch aus dem Wald kommt oder auch zu diesem ganzen Vollholzthema habe ich persönlich gar nicht so. Das ist, glaube ich, bei dir ja irgendwie auch ein bisschen eine andere Nummer.
Ja, beziehungsweise es gibt so zwei Ebenen. Also es ist zum einen das persönliche Interesse natürlich, dass da irgendwie auch noch mehr ist und könntest du auch wahrscheinlich wieder einsteigen mit, okay, wo ist man aufgewachsen? Halt nicht in Berlin oder nicht in der Großstadt.
Kann man eigentlich ein Sägewerk betreiben in Berlin-Mitte?
Ja, das ist, wenn man Herrn Bunschoten fragt, wäre das eine potenziell zukunftsfähige Idee, ne? Nee, aber unabhängig davon, ich bin also da eher im ländlichen Bereich groß geworden, das war schon früher auch irgendwie viel gebaut und auch irgendwie damals halt mit Papa dann schon direkt zum irgendwie beim Sägewerk irgendwie das Rohholz, das Schnittholz geholt.
Ja, da wo ich mit Papa zu Possling gefahren bin.
Ja, genau. Und deswegen war das auch nochmal so ein bisschen so ein Anlass oder wir haben das als Anlass genommen, das irgendwie auch nochmal zu gucken und zu erforschen, weil der klassische Weg von dem, also wie sozusagen das Holz aus dem Wald beziehungsweise dann das gefällte Holz im Baumarkt landet, ist ja effektiv. Es wird halt erstmal irgendeiner klar gefällt, dann wird es irgendwie aufgesägt, im Sägewerk getrocknet. Je nachdem, ob das jetzt Lufttrocknen oder eben technisches Trocknen ist, unabhängig lange. Beim technischen Trocknen kriegt man das relativ fix auch dann auf Temperatur, beziehungsweise auch auf den gewünschten Feuchtegrad, um es dann weiterverbauen zu können. Wenn man es lufttrocknet, geht man so ungefähr von einem Zentimeter, klar abhängig von Holzart, aber von so einem Zentimeter im Jahr aus, was natürlich dann irgendwie zur Folge hat, dass selbst unsere 4x6 Querschnitte wahrscheinlich dann 2 Jahre liegen müssten oder 3, um sie weiterverwenden zu können.
Ja, mich hat das so ein bisschen an Käse erinnert oder an Wein.
Ja, der reifen muss. Ja, der verzieht sich dabei nicht so viel, ne?
Ja.
Genau, und dann wird es halt eben weiter ins Endformat gebracht, beziehungsweise gehobelt und...
Sind das jetzt schon die Tornado? Nee, Tornado-Jäger? Ja, es sind so ein bisschen Unwetter angekündigt und es zieht sich auch schon so ein bisschen zu, wir sind gespannt.
Ja. So, genau. Und eigentlich ist dann sozusagen dieser Weiterverarbeitungsschritt ist dann aus diesem getrockneten Holz... dann eben Hobelware herzustellen und das auf Endmaß zu bringen oder auf den Querschnitt, den man braucht oder eben noch weiter in die Weiterverarbeitung zu gehen und dann kommen wir nämlich in den Bereich, den wir irgendwie alle dann von der Baustelle vielleicht auch wieder kennen, irgendwie klassisches KVH in verschiedenen Querschnitten verleimt, Brettsperrholzelemente, pipapo, da genau, geht's dann.
KVH, Konstruktionsvollholz.
Genau, und da sind wir dann auch wieder an diesem Punkt im Baumarkt oder im Holzhandel oder so. Und ein Problem, beziehungsweise ja, also man kann es schon öfter nachvollziehen und es gibt natürlich auch Zertifikate, die eine gewisse Nachhaltigkeit irgendwie bezeugen bei dem Holz. Für uns oder wir hatten trotzdem irgendwie diese Idee oder den Wunsch mal zu versuchen einfach für dieses kleine, also in diesem ganz kleinen Maßstab, das Holz wirklich möglichst regional irgendwie zu beziehen und hatten so ein bisschen diesen Ansatz, wir wollen eigentlich versuchen, das aus einem also in Berlin, klar.
In Berlin ist die Frage, kann man da auch Holz? Local Holz aus dem Tiergarten?
Tatsächlich, nein, nicht aus dem Tiergarten. Tatsächlich gab es irgendwie, die Recherche hat ergeben, es gibt ein kleines Sägewerk anscheinend im Grunewald. Der Herr Kollege war leider nicht erreichbar, dementsprechend.
Und unser Geld nicht.
Genau, und der erste Anlaufpunkt war eigentlich, oder die erste Idee, die dann da eben aufkam, war Kloster Lenin im Westen von Berlin im Havelland. Die haben doch eine recht große Holzindustrie da. Haben wir dann aber allerdings irgendwie auch schnell wieder in den Wind geschossen.
Ja, woher kanntest du das Sägewerk dort oder den Standort?
Private Google Maps Recherche.
Ja, ja.
nee, genau, aber und ja, über so 2-3 Ecken so hat man dann irgendwie mitbekommen. Da sitzen auch ein paar größere Anbieter im Süden auch. Also es gibt grundsätzlich im Umland da einige. So der erste, der mir da irgendwie in den Kopf kam, war eben Kloster Lenin. Das war dann aber nachdem wir irgendwie auch irgendwie die Ambition hatten, dass diese Logistik auch mit dem Fahrrad zu machen, mit den Lastenrädern.
Klimaneutral, genau, natürlich.
Ist es dann so ein bisschen rausgefallen, weil das dann halt doch 60 Kilometer gewesen wären, die man hätte fahren müssen mit dem Material. Und das war dann so ein bisschen viel. Und genau, haben dann eigentlich so ein bisschen nochmal andere Quellen für dieses Material aufzutun. Am Ende des Tages hat dann tatsächlich eBay Kleinanzeigen geholfen und eben eine Anzeige zu eben hier den Latten oder den Kantholzmaßen in Oranienburg im Norden von Berlin von einer Privatperson. Und da war dann irgendwie nach ein bisschen hin und her, war das eigentlich dann der Way to go, wo wir dann hin wollten.
Genau, wir sind dann irgendwie, also dieser Ausflug war letzten Freitag und wir sind dann irgendwie losgefahren und dachten, okay, zwei Strecken mit dem Lastenfahrrad, das sind 30, also eine Strecke 30 Kilometer, das ist schon irgendwie ganz schön weit, haben die erste Strecke dann mit dem Zug irgendwie abgekürzt, dann sind wir mit den Lastenrädern nicht in die Bahn gekommen und dachten schon, das ist jetzt das Ende von dieser Idee. Also ich glaube, wir hatten halt so sehr stark diese Vision, diese Latten nicht einfach nur im Baumarkt hier um die Ecke zu kaufen. Man muss dazu sagen, wir sind hier in Mitte und es gibt hier diesen kleinen Obi irgendwie, wo ich schon oft war. Da könnten wir die einfach kaufen oder wir könnten auch ein bisschen weiter rausfahren und dann bei einem größeren sonstigen Baumarkt oder Postling.
Ist ja auch nicht so weit, ne?
Auch nicht weit.
Oder ist es, nee, was ist das? Charlottenburg, ist das Filiale Charlottenburg da oben?
Das ist Flughafen, also das ist Tegel. Eigentlich, oder?
Da das oben. Gut. Ich habe nur gerade überlegt, wie sie auf der Webseite heißt. Da gibt es ja Britz.
Friedrich Ulbrichtdamm.
Ja, genau.
Man kennt es aus den großen gelben Büchern, die man da von Postling kriegt. Genau, und wir sind dann haben wir es aber irgendwie geschafft, dann doch in die Bahn zu kommen mit ein bisschen in Diskussion, so wer steigt jetzt zuerst aus, wer steigt zuerst ein. Dann waren wir aber endlich drin, waren dann da und sind am Ende eigentlich in Oranienburg gelandet für dieses Material. Wo du eben diese Quelle so ein bisschen aufgetan hattest, eigentlich über eBay Kleinanzeigen.
Genau, man muss auch irgendwie sagen, wir hatten natürlich irgendwie, klar, es ist auch irgendwo an der Grenze, wir wollten es irgendwie trotzdem probieren, die mit den Omniums zu bewegen. Kalkuliert hatten wir eigentlich irgendwie für diese Struktur oder für die erste Ausstattung, die wir haben wollten, um damit irgendwie loszulegen, waren irgendwie so 32 Hölzer, wie du vorhin schon gemeint hast, Länge A250. Und hatten dann irgendwie überschlagen mit, natürlich sind wir davon ausgegangen, blöderweise, dass die eigentlich getrocknet sind oder einigermaßen trocken sind und dementsprechend halt nicht mehr, ich weiß es nicht mehr ganz genau aus dem Kopf, aber ich irgendwo Mitte der 800er Kilos von wie Kiefer nass und grün frisch geschnitten und das wäre natürlich nicht so richtig eine Option gewesen und haben dementsprechend eigentlich eher sind von getrocknetem Holz ausgegangen, vor allem weil es auch hieß, dass es eben noch irgendwie von der Baustelle halt über ist und hatten dann dementsprechend kalkuliert, dass jeder von uns irgendwie mit knapp 50 Kilo Holz dann irgendwie diese 35 Kilometer von Oranienburg wieder zurücklegen muss.
Mit halt unseren beiden Lastenfahrrädern. Genau. Man muss aber auch sagen, auch Postling bewahrt einen nicht vor solchen Aktionen. Also ich habe es schon so oft erlebt, mindestens dreimal, wie man da irgendwelche Platten kauft und denkt, ja easy, das kriegt man irgendwie zur Bahn getragen und dann merkt man irgendwie, die dicke Multiplexplatte ist doch viel schwerer als gedacht und auch so dieser kleine Weg nur vom den Friedrich-Ulbrichtdamm, wenn es wirklich so heißt, runter bis zur S-Bahn-Station ist irgendwie extrem anstrengend. Also genau, diese Schleppaktion, alle, die irgendwie mit Material und mit Raum, mit Kunst, mit Installation, mit was auch immer arbeiten, kennen das irgendwie, dass man sich da manchmal auch einfach so ein bisschen, oder man schrammt manchmal an der Grenze lang, wo man sich übernimmt und wo so eine Logistik irgendwie noch glatt funktioniert. Genau, wir sind dann irgendwie losgefahren und mit diesen Latten eben auf unseren Fahrrädern und nach so 10 Minuten schon die erste Pause.
Beziehungsweise erstmal, wir sind da angekommen. Waren ja dann irgendwie, hatten uns dann ein bisschen von diesem Gedanken gelöst, dass wir die Dachlatten beziehungsweise das Material halt eben so direkt vom Sägewerk holen, sondern haben dann gesagt, okay gut, dann gehen wir den Weg, dass es eben übrig gebliebenes Material ist, was auch nicht neu gekauft werden müsste, beziehungsweise was man einfach abholen könnte. Und sind dann da aber angekommen und der Herr Kollege hatte tatsächlich ein kleines, so ein kleines Blockbandsägewerk, die auch für so einen häuslichen Gebrauch irgendwo bei sich im Garten stehen, und war selber Waldbesitzer.
Ja, ich erinnere mich noch, du hast direkt gesagt, ui.
Ja, ja, also ne, da lagen
das
noch
will ich auch.
Ja, da lagen noch ein paar also wirklich Stämme, auch nicht nur in dem Fall Kiefer, auch andere Hölzer, und er, genau, ist halt selber Waldbesitzer und schneidet das ab und zu auch ein für eben Eigenbedarf oder eben, genau, und so, um jetzt in dem Fall das dann zu verbauen, und was übrig geblieben ist, konnten wir dann uns dementsprechend einfach abholen. Und genau, wir haben ihm den Spitznamen Pyromike gegeben.
Weil er nämlich ein staatlich geprüfter Großfeuerwerker
genau.
ist.
Und kam dann eben auf jeden Fall da an und haben dann aber leider irgendwie festgestellt, dass das Holz doch gar nicht so alt war. Er hatte eine Schutzhütte gebaut irgendwo im Wald, und dafür taugt einfach junges, frisch geschnittenes Holz einfach wunderbar. Und das hat eben dazu geführt, dass dann unsere Kalkulation am Ende des Tages gar nicht aufgegangen ist. Wir sind da angekommen, haben eben aufgeladen. Das Holz war noch feucht, definitiv noch feucht, eher noch nass.
Definitiv mindestens gefühlt doppelt so schwer wie in unserer Vorstellung.
Ja. Und das führte dann eben dazu, dass irgendwie jeder von uns erstmal irgendwie die Perspektive oder auf eine Rückfahrt von geblickt hat, 35 Kilometer mit jeweils 80 Kilo Sägerau.
Relativ unbequem zwischen den Beinen installiert, quasi, man könnte sagen, beim Auto würde man sagen, durchgeladen von
ja,
vorne bis hinten.
Beziehungsweise Mike hat uns eben ja den Tipp gegeben, eher als langjähriger Angler, so macht man das. Man bindet das, beziehungsweise installiert das eben am Rahmen entlang, über das Rückgrat oder das Hinterrad eben hinausstehend, und dass man irgendwie auch vorne nicht, man darf maximal eben nur 1,20 über oder 1 Meter über das Fahrzeug hinausschauen, dementsprechend muss man auch längere Sachen eben so einladen. Und dann haben wir eben angefangen, das aufzuladen, haben das gestapelt, unser Rahmen oben, das Oberrohr, wo eigentlich unsere Beine noch drüber passen müssten, wurde halt immer breiter. So.
Vielleicht muss man noch ein bisschen beschreiben, wir fahren irgendwie relativ schnelle Lastenfahrräder, die vom Aufbau eigentlich eher so einem normalen Fahrrad entsprechen, halt ein großes Rad hinten, ein kleines Rad vorne, und die Ladefläche ist vielleicht 70, 80, 90 Zentimeter lang, 50 Zentimeter breit.
80 auf 50.
Wir haben da so Fahrradschläuche vorne reingespannt, aber genau, das war schon ein bisschen eine Herausforderung, und wie gerade schon erzählt, also irgendwie nach den ersten Metern dann direkt die erste Pause und so ein bisschen die Ernüchterung, so schaffen wir es wirklich nach Berlin.
Wobei, zu unserer Verteidigung, wir hatten hier im Hof davor Tests gemacht. Klar, nicht die ganze Länge, aber so mit 220er Elementen und ungefähr die Mengen. Es war halt aber trockenes Holz.
Da merkt man halt auch, 2 Meter und 2,50 ist vielleicht doch nicht das Gleiche.
Und 40 und 80 Kilo.
Absolut, genau. Wir haben das Holz dann aber dann irgendwie doch nach Berlin bekommen, mehrere Pausen hat alles viel länger gedauert als gedacht. Aber wie gesagt, hat am Ende irgendwie auch voll Spaß gemacht. Die Frage ist natürlich trotzdem, wofür macht man solche Aktionen? Also warum, wir haben letzte Woche ja auch oder vorletzte Woche in der letzten Folge ja auch über dieses ganze No-Bullshit-Holzbau-Thema gesprochen. Und dann kann man sich natürlich auch fragen, warum haben wir nicht einfach einen Sprinter gemietet, haben die Dinger da eingeladen und sind mit denen irgendwie nach Hause gefahren, so wie das wahrscheinlich jede andere Person gemacht hätte. Also geht es dann vielleicht am Ende doch darum, so ein bisschen diese Bilder zu erzielen oder die Story so ein bisschen aufzubauen. Wir haben natürlich, die Fotos haben wir natürlich gemacht, wir mit fettbeladenen Fahrrädern vor dem Berlin-Eingangsortsschild. Sind dementsprechend, die Bilder sind auch gut angekommen hier so in unserer Gruppe. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, warum macht man solche Aktionen grundsätzlich? Ich glaube, da haben wir bis heute nicht so richtig eine Antwort. Da sind wir auch einfach ein bisschen verrückt.
Ja, beziehungsweise einfach ein Ausprobieren, wie weit geht's, und ja, man muss sich aber auch eingestehen, so würde man es nicht nochmal machen. Ne? Ja, und auch sozusagen, so, das war natürlich jetzt in dem Fall einfach eine sehr gute Quelle und lustigerweise auch unbeabsichtigt dann tatsächlich so regional wie geht.
Genau, Holz aus Brandenburg.
Genau, aber dementsprechend auch eben einfach abgegeben und dementsprechend aber auch halt irgendwie nicht mit den höchsten Qualitätsstandards gesägt, ganz schön wellig, und hat halt einfach auch hier nochmal dieser ganze Schritt, den ich vorhin schon kurz beschrieben habe, sozusagen wie diese Holzverarbeitung stattfindet, den haben wir dann hier auch noch weiter irgendwie vollzogen und haben den hier in der Ackerstraße in der Werkstatt, sind die auch nochmal alle durch den dicken Nobel geschoben worden und Kanten gebrochen und pipapo, und waren dann jetzt letztendlich nach nochmal irgendwie 6 Stunden Zeitaufwand vielleicht nutzbares oder auch ein schön nutzbares und irgendwie auch so anzufassen, dass man sich nicht bei jeder zweiten Bewegung irgendwie einen Splitter reinreißt.
Ja, man muss sagen, die Latten sehen jetzt schon echt richtig gut aus. Also ich habe vorhin auch gemeint, konntest du dir das eigentlich vorstellen, dass die irgendwie mal so schön werden, wo die dann noch auf ihrem Stapel lagen, so sägerau. Und ich hatte aber auch das Gefühl, irgendwie haben wir jetzt auch eine emotionale Verbindung zu diesen Latten aufgebaut. Das klingt irgendwie alles so ein bisschen lustig, wie wir hier unser Reversible Dachlatting so betreiben und auch beschreiben. Aber das muss man schon sagen, also jeden dieser Verarbeitungsschritte so selbst gemacht zu haben, beziehungsweise halt die Hölzer übergeben bekommen zu haben im gesägten Zustand und dann selber das eigentlich bis zu so einem Standard gebracht zu haben, den man halt auch im Baumarkt kaufen könnte als eine gehobelte Latte. Es hat ja auch fast schon so die Ästhetik jetzt von so einem KVH, auch wenn es jetzt kein Konstruktionsvollholz ist, soweit ich weiß. Aber das war irgendwie interessant, einmal diesen Prozess mitzumachen und zu merken, so irgendwie, weiß ich nicht, jetzt kennt man irgendwie jede Latte so ein bisschen und weiß auch schon, da ist ein Astloch, die wird wahrscheinlich bald durchbrechen oder die ist richtig schwer oder die sieht einfach richtig gut aus, wenn man das auch mal über so eine Latte so sagen kann.
Ja, voll. Und natürlich auch die Frage, wofür das Ganze. Wir haben es vorhin schon irgendwie angeteasert. Wir sitzen jetzt auch in irgendwie diesem Konstrukt, dem ersten Prototypen oder der ersten Variante von so einem Aufbau. Was geht irgendwie mit so einem ganz kleinen Equipment? Und vor allem auch mit erstmal nicht den klassischen Verbindungsmitteln, die eben das Holz beschädigen.
Genau, du kamst da eigentlich so ein bisschen mit Beispielen rein oder mit einer Idee.
Ja, beziehungsweise genau, das ist eine Praxis beziehungsweise eine Architektur- und Kunstgruppe aus Stuttgart. Umschichten nennen die sich. Und ich habe die in vorherigen Projekten meiner Lehrforschung irgendwie auch irgendwie ein bisschen näher mich da eingelesen und die haben eben eine eigene Methodik entwickelt, die so ein bisschen irgendwo zwischen, also die beiden Jungs sind selber, ich glaube, Tischler und Zimmermann oder beide Tischler, eins von beiden. Und haben jetzt über die Jahre irgendeine Art von Praxis, eine Methodik entwickelt, die sich in dem Feld zwischen Kunst, Raumpraxis und Architektur bewegt. Sie bauen sehr viel temporär, viel installativ, eher in so Ausstellungskontexten. Aber genau. Und also die Hauptsache, beziehungsweise die Kernaussage oder sozusagen den Kernansatz, den sie verfolgen mit ihrer Methodik, ist eigentlich zu sagen, wir bauen nicht fertig. Und vor allem auch der andere große Punkt, wir leihen uns ganz oft einfach auch diese Gegenstände und die Materialien, mit denen wir arbeiten, von jetzt ortsansässigen HändlerInnen oder auch irgendwie noch, ich glaube, sie haben beim Bauhaus zum Beispiel auch eine Installation gemacht und da wurde halt einfach mal der Keller und das Lager durchstöbert, was gibt's da eigentlich alles? Und genau, und dementsprechend ist auch irgendwie vorausgesetzt, wenn man sich das leiht, dass das irgendwie unbeschadet wieder zurückgegeben werden kann. Und so dementsprechend müssen auch die Verbindungen ausgelegt werden. Und die arbeiten eben extrem viel mit Spanngurten und Schraubzwingen oder solchen, so eine Art von Verbindungsmitteln. Und bezeichnen sich selbst, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob sie das selbst über sich selbst sagen, aber in Texten, die ich dir gelesen habe, ist es eine übende oder spekulative Praxis oder ArchitektInnen, die eben spielerisch Raum erforscht. Und das war eigentlich erstmal eine ganz gute Idee, um jetzt für diesen Start in dieses konstruktive Thema überhaupt einzusteigen. Ja.
Genau, ich kenne diese Dachlattenarbeiten irgendwie auch aus dem Kunstkontext so, also irgendwie mit dem Material zu arbeiten, aber da ist das dann vielleicht eher so schnell mal zusammengespackst zu großen Konstruktionen, weiß ich nicht, John Bock zum Beispiel fällt mir da ein als ein Beispiel für solche Dachlattenkonstrukte so ein bisschen. Aber eigentlich das, was du ja da jetzt so reingebracht hast von dieser Gruppe Umschichten, ist eigentlich irgendwie das Material erstmal so für sich zu lassen und halt quasi temporär zu verbinden. Wir haben vor 2 Wochen ja auch schon mal zum Beispiel über die Floating University gesprochen, die ja auch ganz stark mit Gerüstteilen arbeitet, wo das ja eigentlich auch eine ähnliche Idee ist. Also man mietet dann diese Gerüstteile, macht da temporäre Aufbauten mit, vielleicht 1 Jahr, 2 Jahre. Natürlich ist die Frage am Ende, ist es wirklich sinnvoll, ein Gerüst so für 3 Jahre zu mieten?
Aber ja, total, ein total berechtigter Einwand. Aber es ist ja trotzdem auch sozusagen von dieser grundsätzlichen Annäherung an dieses konstruktive Thema oder auch an dieses Baukastensystem nochmal ja irgendwie schon auch eine Referenz von uns gewesen, dass man sagt, irgendwie die grundlegendsten Elemente von dem Gerüst sind effektiv Gerüststäbe, Gerüststangen, die können sowohl vertikal als auch horizontal verwendet werden, Füße, um das Ganze irgendwie auf den Boden zu stellen und effektiv Schellen. Also das wäre so, natürlich ist es irgendwie klar, die Gerüstsysteme der verschiedenen Hersteller sind bedeutend irgendwie komplexer und irgendwie auch spezifischer und aufwendiger. Aber so das ganz grundlegende Prinzip mit genau diesen Elementen würde man ja sehr weit kommen, wenn man jetzt irgendwie da sich die Zeit nimmt, das wirklich zu machen. Und das war auch so ein bisschen der Ansatz, den wir erstmal ausprobieren wollten, wo auch sich das, diese Thematik von Umschichten oder diese Methode von Umschichten irgendwie doch auch wieder angeboten hat, beziehungsweise eine ganz guter Einstieg war. Und das dann eben, weil sie auch weg von dem Gerüst gehen oft und eben mit verschiedensten Materialien arbeiten und auch mit verschiedensten Verbindungsmitteln, die vielleicht sogar noch weniger nur in diesem System funktionieren und viel, viel multifunktionaler sind. Und was ich schon auch noch, weil du jetzt gerade den Kunstkontext irgendwie auch nochmal angesprochen hattest, für mich ja auch ein Punkt da war, ist, ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, wie diese oder die Installation, die du jetzt vor Augen hast, irgendwie genau ausgelegt sind, aber so viele dieser Arbeiten von Umschichten beispielsweise sind halt einfach auch begehbar und benutzbar und sozusagen dementsprechend irgendwie viel mehr so ein Raum, in den man auch reingehen kann, der nicht nur so einen installativen Charakter hat.
Ja, bei der Kunst ist natürlich auch oft so, quasi steht immer noch nach dem Aufbau und wird dann in der Galerie nicht weiter angefasst, dann ist das auch eine legitime Konstruktion. Und wenn das ganze Ding irgendwie an einer Spax-Schraube hängt oder an einem Nylonfaden, weil das eben gut aussieht, dann ist das auch eine valide Konstruktion. Was ja auch interessant ist, ist, wenn man diese Bilder von Umschichten anschaut, sieht auch teilweise irgendwie ein bisschen chaotisch aus, muss ich sagen. Also da sind dann irgendwelche Platten rangezwungen, temporär irgendwelche Latten mit Schraubzwingen halt so in einer Reihe aufgestellt. Im Baucontainer ist da auch noch mit drin. Ein Bild habe ich vor Augen, das sieht irgendwie aus wie so eine riesen Walskulptur vorne der Container, dann noch irgendwie ein bisschen Plastikfolie, hinten irgendwie diese Latten. Aber das Lustige ist ja auch, wenn man so diese wie ArchitektInnen über sowas nachdenken. Natürlich gibt es dann da auch die ordentliche CAD-Zeichnung, die Axonometrie. Ja, jetzt fängt es tatsächlich gerade an zu regnen, aber wir müssen mal schauen, wie das mit den Tornados weitergeht.
Wir sind wieder da. War jetzt vielleicht, beziehungsweise für euch, ein sehr hörbarer Schnitt. Wir wurden auch überrascht, um ehrlich zu sein. Der Regen kam, obwohl wir aufs Regenradar geguckt haben und gedacht haben, wir schaffen die Punktlandung mit dem Ende des Podcasts und kurz Technik wegräumen. Und dann kommt erst der Regen. Aber Pustekuchen war anders, hat jetzt gerade kurz richtig runtergeschüttet. Wir mussten ganz kurz sehr, ja doch spontan und überstürzt unser kleines mobiles Podcast-Studio im Hof verlassen, weil ein Dach hätte geholfen, hat es noch nicht.
Genau, bisher ist die Struktur noch offen.
Genau, und dementsprechend sitzen wir jetzt immer durchs Fenster gekrabbelt und sitzen jetzt hier in der Werkstatthalle.
Ja, hier war ja heute auch ganz schön was los. Lehmbau-Workshop, viele Leute, die ganze Zeit ganz schönes Gewusel. Aber jetzt ist es total angenehm. Niemand mehr da. Ein bisschen alleine im Museum.
Und auch so ein bisschen um irgendwie das Setting, weil wir schon immer jetzt irgendwie auch das erzählt haben, wie das Setting außenrum ist und wo wir gerade sitzen. Werkhalle neben uns. Eine 52er Abrich Dickenhobel.
Passend benannt, Minimax.
Genau, eine Plattensäge, eine Formatkreissäge, hier rechts hinter mir, alles andere. Genau, mitten auf dem Boden, sehr improvisiert, aber funktioniert auch. Also nicht wundern, wenn die Akustik ein bisschen anders ist. Ich glaube, wo waren wir? Wir waren bei dem ganzen Thema mit Umschichten und irgendwie auch der Art und Weise, wie man irgendwie so sehr schnell spekulativ Raum erforschen kann eigentlich oder mit Raum üben kann.
Oder man könnte auch sagen, Raum behaupten.
Ja, und eigentlich war das, deswegen haben wir das auch so ein bisschen eigentlich mehr oder weniger direkt übernommen, erstmal für den ersten Einstieg, einfach weil es so schnell geht, auch weil diese temporären Strukturen oder diese Zeitlichkeit, die sozusagen in dieser Umschichtmethode auch drin ist, uns natürlich auch irgendwie interessiert hat, durch dieses Ausleihen und Zurückgeben ist ganz klar, diese Infrastruktur, die oder dieser Raum, der gestellt wird, hat auch irgendwann ein Ende und wird dann wieder abgebaut. Und auch die Art und Weise der Verbindungen, die so sehr, sehr low-key, sehr low-tech irgendwie sind und trotzdem irgendwie auch so sehr schnell zu tatsächlichen Ergebnissen führen können, war für uns jetzt erstmal auch ein Einstieg und so haben wir das irgendwie so ein bisschen übernommen, haben die Spanngurte, eine schöne, ich glaube lkw-spanngurt.de, eine Bestellung aufgegeben und haben uns den Zwingenwagen von Bessel hier in der in der Werkstatt kurz mal ausgeliehen und haben damit eben angefangen und in diesem besagten Bauhof mit den Hölzern, die wir zuvor eben aus Oranienburg geholt haben, angefangen rumzuprobieren.
Genau, ihr merkt, Digital Natives sind wir und bestellen im Internet können wir natürlich auch.
Genau, vielleicht nochmal ganz kurz zwischengeschoben, warum eigentlich reversibel? Also zum einen natürlich aus dieser Referenz und dieser Art, mit dem Material umzugehen, war irgendwie erstmal spannend und irgendwie wollten wir das auch versuchen und auch irgendwie diese Art so unbeschadet mit dem Material umzugehen.
Vielleicht muss man auch reversibel nochmal erklären. Also da geht es ja eigentlich so ein bisschen darum, quasi wirklich ein System zu haben, was man aufbauen kann. Oder was heißt ein System? Also einfach Elemente zu haben, irgendwas aufzubauen und dann diese Elemente wieder abbauen zu können und eigentlich am Ende wieder die Elemente zu erhalten. Also im Gegensatz vielleicht zu so einem Verbundmaterial, was irgendwie verklebt ist. Oder ich sehe jetzt hier auch gerade... ich weiß nicht, ob diese Lehmklumpen, die ich jetzt hier vor mir sehe, oder diese Steine da aus dem Lehmbau-Workshop vorhin, ob das auch ein Beispiel ist für so ein Verbundmaterial. Eigentlich kann man die ja auch irgendwie trennen. Sind die reversibel? Keine Ahnung. Aber reversibel heißt eigentlich irgendwie, die Einzelteile am Ende wieder
rausbekommen genau, also, genau, zu können. Genau, um das Beispiel vielleicht jetzt auch im Sinne des Fachgebiets, an dem wir jetzt gerade diese Arbeit machen, um dafür für Lehm nochmal kurz oder auch das in die Bresche zu springen. Ja, das kannst du effektiv noch trennen, beziehungsweise einfach auch trocknen lassen und wieder anmischen. Das funktioniert. Aber ein anderes Beispiel ist natürlich irgendwie Stahlbeton. Das ist ein Verbund. Natürlich könntest du es potenziell trennen. In der Praxis passiert das aber tatsächlich ziemlich wenig.
So. Ich habe irgendwann mal von so einer Maschine gehört, wo das irgendwie reingepackt wird und dann mit richtig viel elektrischer Energie beschossen oder wie auch immer, Magneten, ich weiß auch nicht genau, dann wird das irgendwie zertrennt und am Ende kriegt man dann die Einzelteile wieder raus, den Kies. Und die einzelnen Bestandteile, aber natürlich ist das, also das ist noch keine Methode, die irgendwie, natürlich viele Leute würden gerne, dass das funktioniert, aber ja, das ist irgendwie auch vielleicht einfach nicht der richtige Weg.
Genau, und der Punkt ist, glaube ich, auch da muss man irgendwie auch nochmal sehr, sehr vorsichtig sein und das ist auch noch was uns, glaube ich, auch im Laufe der Arbeit nochmal erwarten wird, ist diese Unterscheidung zwischen reversibel und rezyklierbar. Also das eine kannst du natürlich wieder verwerten, aber reversibel heißt ja eigentlich rückstandslos oder sortenrein und unbeschädigt zurückbauen. Und das war eben, um vielleicht wieder zurückzukommen zu dem, was wir da eigentlich vorhaben oder gemacht haben, das war eigentlich dieser Ansatz, irgendwie auch die Hölzer erstmal nicht zusammenzuspaxen und zu sagen, okay gut, ja, das ist wahrscheinlich effektiv genauso schnell wie erstmal mit Zwingen und Spanngurten sich da was auszudenken, aber irgendwie nach dem sechsten Mal umspaxen oder umkonfigurieren, hat es dann auch irgendwie dann einfach auch schon deutliche Spuren hinterlassen. Und genau, deswegen war es so ein bisschen dieses schnelle Umbauen und neu konfigurieren, um einfach mal zu gucken, was geht damit.
Genau, wir haben eigentlich angefangen, Latten, die wir einfach hier so damals noch, ich glaube, das war, ist jetzt auch schon letzte Woche passiert, Hölzer, die wir hier gefunden haben, einfach mal auf dem Boden auszulegen. Auch so ein ganz klassisches Architekturding, aber da kommt man meistens immer erst am Ende des Semesters drauf. Also wenn das Projekt schon sehr fortgeschritten ist, kommt irgendjemand immer mit, lass uns das mal auf dem Boden abkleben mit Klebeband. Und dann stellt man fest, oh Gott, das ist viel zu groß, viel zu klein, viel zu hoch, viel zu niedrig. Genau.
Ja, beziehungsweise, also na klar, man hat auch die Modelle und anhand dessen testet man sowas auch aus. Aber natürlich braucht man eigentlich erstmal die Grundlage von dem, was irgendwo geplant ist, um das dann irgendwie in diesen nächsten Schritt zu überführen. Und irgendwie haben wir das jetzt so ein bisschen umgedreht oder wollten uns einfach mal aus der anderen Richtung irgendwie dieser Frage nach diesem Raum nähern damit.
Ja, wir testen eigentlich erst und schauen dann. Aber wir haben eigentlich angefangen, genau diese Größe erstmal so ein bisschen rauszufinden von, da haben wir ja letztes Mal auch schon drüber geredet, vielleicht irgendwie sowas wie, ich weiß nicht, was das war, 4x8 Meter, 6x15 Meter, irgendwie so eine größere Struktur. Das haben wir uns dann mal so ausgelegt und haben halt gemerkt, okay, wir brauchen jetzt dieses eigene Material, von dem wir vorhin erzählt haben, um irgendwie da weiterarbeiten zu können und auch selber in dieses Prototypen bauen oder dieses Aufbauen so experimentell reinkommen zu können. Dann haben wir eigentlich angefangen, so einen kleinen Rahmen zu bauen. Also ein Rahmen ist eigentlich in dem Sinne irgendwie 4 Stäbe irgendwie zu so einem, in unserem Fall dann ein Quadrat geformt und rauszufinden, was mit diesem Rahmen so geht. Ein Rahmen braucht eine Aussteifung meistens. Da sind wir auch manchmal unterschiedlicher Meinung. Also manchmal braucht es mehr Aussteifung, manchmal braucht es weniger Aussteifung, aber grundsätzlich braucht ein Rahmen auch eine Aussteifung. Das war so ein bisschen die ersten Versuche eigentlich mit Spanngurten. Kann man es irgendwie schaffen, einen Rahmen mit Spanngurten quasi zusammenzuziehen und gleichzeitig dann eine diagonale Aussteifung gegen das Verwinden quasi zu haben und aber auch die Knotenpunkte miteinander zu verbinden. Also immer der Versuch, mit wie wenig Material von diesen diesen Bauteilen können wir arbeiten.
Beziehungsweise auch da gibt es so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten, oder? Also es ist Team schlank und
überdimensionieren oder unterdimensionieren ist
ja,
hier
genau.
Die Frage.
Ich bin, glaube ich, hier, da teilen sich die Lager in Team überdimensionieren und irgendwie auch benutzbar haben mit irgendwie 5 Leuten und immer abgesichert sein.
Ja,
oder
ich
halt
bin eher Team dranhängen und dann mal schauen, ob es hält. Aber wir hatten dann halt diesen ersten Rahmen da irgendwie so da und haben gemerkt, irgendwie relativ schnell haben wir gemerkt, das wird cool und das wird funktionieren. Und dann haben wir diesen Rahmen irgendwie zu so einem Kubus ausgebaut, zu so einem Cube. ArchitektInnen mögen natürlich Cubes, genauso wie wir. Und eigentlich aus diesem Rahmen dann was Räumliches zu machen. Zwischendrin gab es auch mal so Dreieckskonstruktionen, pyramidenartige Sachen. Aber natürlich bietet sich irgendwas Rechtwinkliges, Eckiges erstmal an als eine Basis für einen Raum, um rauszufinden, was man in diesem Raum machen kann, wie man ihn benutzen kann.
Ja, und es war auch so ein bisschen in dem Sinne von dem späteren System, ne? Also es ist auch irgendwie für uns auch erstmal neben dem, dass man irgendwie auch Raum probiert und irgendwie so schaut, okay, wie weit kommen wir mit diesem Reversiblen, aber auch zu gucken, okay, welche Punkte sind irgendwie Problemstellen, beziehungsweise, also eigentlich weiß man es auch schon, bevor man da rangegangen ist, aber nochmal irgendwie auch zu gucken, was ist genau der Knackpunkt irgendwie, ne, an dem Knoten und wie verbindet man irgendwie vertikal, horizontal und eben, also so vor allem so dreiachsige Verbindungen sind halt irgendwie immer irgendwie der Knackpunkt und das hat sich dann da auch irgendwo gezeigt und ganz im Sinne von dem späteren System ist es dann halt auch irgendwie schon so eine kleine Vorstudie in Richtung dieser Knotenpunkte und Verbindungen, auch wenn die natürlich dann irgendwie in einem anderen oder in einem, ich zeige jetzt Anführungszeichen, professionelleren System oder in einer professionelleren Verbindung irgendwie enden.
Wir arbeiten ja hier die ganze Zeit im Hof, wo wir vorhin vor dem Regen und den vielleicht noch kommenden Tornados geflüchtet sind. Und natürlich sprechen da auch alle Leute die ganze Zeit mit und das ist irgendwie auch Fluch und Segen gleichzeitig, würde ich mal sagen. Und ist halt eine ganz andere Erfahrung, als so ein System erstmal so in seinem CAD-Programm im Computer zu zeichnen. Da kann man irgendwie lange vor sich hin tüfteln und wenn man dann mit einer Konstruktion zufrieden ist oder irgendein Detail entwickelt hat, irgendein Entwurfselement, dann zeigt man das den Leuten und dann gibt es da auch Feedback und gerade in der Architektur-Community nehmen die Leute sich auch nicht zurück mit Feedback. Wenn irgendwas nicht passt, dann wird das auch angesprochen. Und bei uns ist es halt so ein bisschen so, weil wir hier halt so hands-on im Hof diese Konstruktion die ganze Zeit aufbauen und umbauen und so. Wir sind irgendwie im ständigen Kontakt mit Felix, dem Werkstattleiter, der ab und zu aus dem Fenster schaut und vielleicht noch eine Optimierung vorschlägt hier und da und sich natürlich auch fragt, ey, warum nehmen die nicht einfach ein paar Schrauben und zack, fertig?
Ja, genau. Und ja, das ist auch was wir jetzt bei den ganzen Versuchen jetzt auch schon gemerkt haben. Ne? Also am Ende des Tages, wenn wir sagen, das ist wirklich ein Nutzobjekt und soll dann wirklich unser auch portables Field Office sein, worauf man sich verlassen kann oder was funktioniert ohne Probleme, dann braucht es vielleicht tatsächlich sogar auch irgendwie sowas noch wie einfach Stahlstifte, die zumindest diese Knotenpunkte Lage sichern und nicht jegliche Kraft über diese nur alleine Presskraft oder Klemmkraft der Zwingen läuft, weil so schön der Aufbau draußen auch gerade ist, wenn wir realistisch sind oder ernsthaft uns das angucken, ist sobald oben im Dach eine der Zwingenverbindungen oder Zwingenverbindungen ja, abrutscht, versagt, dann rutscht einiges mit. Aber genau, so ist es dann irgendwie auch so ein bisschen so ein jeder kommt mal, jeder irgendwie entwirft auch mit, jeder macht da auch mal Pause, was jetzt nicht dazu beiträgt, dass wir irgendwie besser
konzentrieren. Besonders gut vorankommen.
Ja, genau. Ja, doch anders, ne? Aber sozusagen mit dem zum Beispiel, mit dem Skript für diesen Podcast, tatsächlich, das war ein Prozess von eher 4 Stunden, von denen effektiv 1,5 wahrscheinlich richtig gearbeitet wurde.
Und klar, diesen Effekt, den finden wir natürlich auch für die spätere Forschungsstation interessant. Also wir wollen ja auch an einem Ort flashy sein und irgendwie sollen die Leute ja auch mitkriegen, dass da, ich nenne es jetzt einfach mal, dass da so ein UFO gelandet ist, so ein bisschen, was auch immer das am Ende dann bedeutet. Und wo dann eben vor Ort gearbeitet wird und wo auch zu Themen vor Ort gearbeitet wird und für diese Themen vor Ort dann eben auch eine Sichtbarkeit geschaffen wird durch die Struktur. Und das hat man jetzt, glaube ich, auch schon gemerkt, also dass einfach dadurch, dass das Ding da ist, wird darüber gesprochen und genau, wir arbeiten ja auch, haben wir letztes Mal auch schon darüber geredet, wir arbeiten eben auch in dieser großen Gruppe und deswegen sind wir natürlich auch total happy über diese ganzen Gedanken und eigentlich so, es macht halt Spaß zu sehen, wie hands-on diese Art von Konstruieren eigentlich funktioniert und wie eigentlich jeder sagen kann, so, pack doch die Diagonale nochmal in die andere Richtung, mach doch die Schraubzwinge nochmal weiter drüber oder hier vielleicht nochmal ein zweiter Spanngurt, genau, und so kann man eigentlich, so können wir beide an diesem Projekt arbeiten, aber eben auch alle anderen mit einbinden und ich bin auch gespannt, wenn wir dann mit dem Ding in die Stadt losziehen, was dann da so das Feedback sein wird, ob es da auch konstruktive Nerds gibt, die dann da ihre Ideen äußern oder ob das eher so Richtung, was macht ihr denn da eigentlich? Vielleicht eher so wie die Leute, die auf dem, als wir noch in Oranienburg waren, die auch nicht so ganz verstehen konnten, ob wir jetzt eigentlich Prepper sind und irgendwie uns ja. Holz für den Notfall besorgen oder ob wir einfach einen Knall haben. Genau.
Ja, bleibt spannend und ist jetzt, glaube ich, ein erfolgreicher Abschluss dieses Blogs. Soll natürlich jetzt irgendwie noch zeichnerisch festgehalten werden, weil das ist natürlich irgendwie eine Krux auch an dieser Arbeitsweise, dass das, was man da eigentlich macht, natürlich mit Fotos dokumentiert wird. Aber jetzt auch irgendwie daraus noch die Zeichnungen folgen, also es ist irgendwie so umgedreht. Irgendwie wird jetzt aus was gebaut wird, erstmal eine Zeichnung gemacht und das steht jetzt natürlich noch an. Aber das ist eigentlich auch schon fast schon das war's, was diese letzten zwei Wochen passiert ist und was wir irgendwie zu erzählen haben. Jetzt ist so ein bisschen noch der Punkt, na klar, wieder, wie geht's weiter? Wenn wir unsere Arbeitsweise ernst nehmen und das wollen wir eigentlich weiterhin, dann steht jetzt wieder der nächste Switch an und ab nächster Woche drehen wir wieder in das programmatische, thematische weiterentwickeln.
Es geht wieder in die Fläche.
Genau, es geht in die Fläche, also wieder in dieses Aufgabestellen. Da gibt es zwei, beziehungsweise wir hatten gestern auch einen Kolloq, sozusagen das zweite Kolloq im Semester, was irgendwie immer wie so eine Art große Gruppenpräsentation ist, wo irgendwie jede Gruppe vorstellt, aber auch alle irgendwie feedbacken können und auch die Betreuerinnen oder der Betreuer in dem Fall dabei war. Und da ist auch irgendwie rausgekommen, es gibt noch irgendwie zwei wesentliche Fragen und an die soll es irgendwie ab der nächsten Woche gehen wieder. Und das ist zum einen halt natürlich dieser Schwerpunkt nochmal Forschung, also was macht diese, was wir letzte Folge auch schon mal angesprochen haben, was macht Forschung wirklich aus, beziehungsweise was soll erforscht werden und was erforschen wir? Und nochmal auch diese Frage von Fläche und Ort und wo findet das statt? Und genau, dafür auf der einen Seite haben wir, glaube ich, irgendwie so ein bisschen einen ganz groben Fahrplan, zum einen um dieses diese Welt der Forschung irgendwie oder ja doch ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen schwammige, nicht so ganz greifbare, ein bisschen zu schärfen, wollen wir da nochmal mehr irgendwie auch in diesem theoretischen und sozusagen methodische Literatur eintauchen dazu, was eigentlich Forschung und vor allem eben auch Feldforschung genau ist, was die Historie ist und wo es damit hingeht oder warum man das macht, was die Vorteile sind oder warum es notwendig sein sollte. Und bezüglich des Standorts war so ein bisschen die Idee, also wir wollen, natürlich sind wir mit dieser Struktur eigentlich oder mit der Idee auch irgendwo erstmal so ein bisschen ortsunabhängig, weil wir irgendwie sagen wollen, auch im Sinne oder in diesem Bild von dieser Neumeier-Forschungsstation, dass die an jedem Standort eigentlich sein kann. Nichtsdestotrotz würden wir gerne für das Projekt eben 2, 3, whatever, konkrete Standorte haben und dafür wollen wir, beziehungsweise du, Leon, auch irgendwie so in so eine Crowdsourcing-Methode eigentlich gehen, um irgendwie spannende Orte überhaupt erstmal zu entdecken.
Genau, eigentlich ein bisschen das Netzwerk befragen, Leute fragen, was sind die Themen in Berlin, was sind die Forschungsthemen oder was sind vielleicht auch Themen, die bisher nicht so als auf der Agenda waren, weil es eben diese Struktur, die wir ja vorschlagen, irgendwie bisher noch nicht gibt, oder auch diese Idee von mehrere Unis oder mehrere Hochschulen zusammenzubringen, weil das ist ja auch irgendwie ein Teil davon. Vielleicht da bei den Leuten so ein bisschen die Kreativität anzuregen und zu schauen einfach, was sind Orte, die wir uns dann hinterher auch, die wir vorgeschlagen bekommen und die wir uns dann auch anschauen können, wo wir Szenarien für entwickeln können oder wo wir auch vor Ort hinfahren können mit unserer Forschungsstation und einfach schon mal ein Gefühl dafür bekommen können. Das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen, so geht's weiter.
Genau, und vielleicht auch noch, weil wir auch immer mit der Arbeitsweise weitergehen, sozusagen der erste Punkt, mit dem wir in die nächste Woche starten wollen, ist tatsächlich auch nochmal so eine kritische Betrachtung dieser eigenen Blöcke und dem Hin und Her, weil wir gemerkt haben, da gibt es auf jeden Fall noch Optimierungsbedarf beziehungsweise Punkte, die wirklich relevant sind, um überhaupt so arbeiten zu können. Genau.
Wir sind jetzt 4 Wochen in der Arbeit drin von 6 Monaten. Ich weiß gar nicht, wie man das in Wochen umrechnet, aber genau, es ist jetzt
26.
So einmal so ein erster, also so ein erster Zyklus, könnte man sagen, ist jetzt so ein bisschen durch.
Genau, und das war es eigentlich auch für diese Folge und wir hören uns wieder in 2 Wochen und bis dann.
Danke euch.